SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Die Zukunft macht mir Angst. Diese Aussage in Bezug auf den Klimawandel würden laut einer aktuellen internationalen Studie 75% der 16- bis 25-Jährigen unterschreiben. Während das bei vielen ein Gefühl bleibt, entwickelt sich bei manchen jungen Menschen eine richtige, deutlich spürbare Angst vor dem Klima der Zukunft. Ein aktuelles Beispiel war der vor 2 Wochen in Berlin zu Ende gegangene Hungerstreik von jungen Menschen, die knapp einen Monat lang nichts gegessen haben, weil nach eigenen Angaben dieser Weg das letzte Mittel gewesen sei, um die politisch Verantwortlichen wachzurütteln und mit ihnen direkt ins Gespräch zu kommen. Und auch hier ist die Angst vor der Zukunft unseres Planeten der Grund. Deshalb wollen wir heute über diese Angst reden. Erstmal ein kurzes Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Und hallo Herr Professor Dr. Klaas Lahmann.
Hallo nach Stuttgart.
Herr Lahmann, Sie sind ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Freiburg und beschäftigen sich auch mit den psychischen Folgen des Klimawandels. Meine Frage zu Beginn: Wenn junge Menschen über mehrere Wochen das Essen und am Ende sogar das Trinken einstellen, aufgrund der ihrer Meinung nach nicht ausreichenden Klimapolitik und den Folgen, dann ist es ja schon sehr drastisch. Also was entwickelt sich da gerade? Können Sie das schon absehen und verstehen?
Ja, ich glaube, das kann man aus der Ferne betrachtet natürlich nicht bis ins Letzte verstehen, aber man kann es durchaus in mehr als nur in Ansätzen verstehen, wenn wir uns alleine zurückerinnern, wie wir in unserer Jugend dem ähnlichen Alter andere Ängste entwickelt haben oder mit denen umgegangen sind. Damals waren das Ängste, ich kann mich erinnern, als die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf gebaut werden sollte und Tschernobyl war.
Tschernobyl, da hatte man dann, ja, 83, Entschuldigung, ja.
So, ja, also schon eine ganze Weile her. Da hatte man damals auch oder hatten wir große Angst, dass sowas nochmal passieren könnte, dass vielleicht unsere Zukunft dann irgendwo unter der Erde in Atombunkern stattfindet. Und diese Ängste, die können ja eine sehr große Wucht entwickeln. Ich sage manchmal salopp zu meinen Patienten auch und aber auch so bei Weiterbildungen zu jungen Kolleginnen und Kollegen, man kann sich verrechnen, aber nicht verfühlen. Also die Angst ist eben ein unmittelbar evidentes Gefühl und das haben die jungen Menschen. Und in dieser Angst muss man sie auch erstmal ernst nehmen, denn das ist die Realität, in der die leben. In dem Moment fühlt sich das an wie eine existenziell bedrohliche Angst.
Aber das klingt ja so ein bisschen so, als hielten Sie es objektiv nicht dafür.
Durchaus. Also da werden wir gleich auch noch drüber reden. Aber natürlich nicht in dieser auch zeitlichen Dramatik, wie sich es, glaube ich, für die Betroffenen anfühlt. Also man gewinnt ja, und wie gesagt, man muss es ein bisschen einschränken, ja auch dazu sagen, wir haben ja nur die Informationen, die wir auch über die Medien bekommen. Wir haben ja selber mit den jungen Menschen gar nicht besprochen oder sprechen können. Aber was man so mitbekommt, da wirkt es ja schon so, als ob eben diese Angst so per akut, also ganz auch zeitlich dramatisch wirkt. Und es ist eher, würde ich sagen, eine inhaltlich durchaus sehr, sehr ernstzunehmende Angelegenheit, das Ganze. Aber es ist eben nicht so per akut, dass man jetzt innerhalb von 1 oder 2 Wochen handeln muss, beziehungsweise nicht in dieser Dramatik handeln muss, wie die das einfordern. Aber eben selber so das Gefühl haben, anders geht's nicht. Also es muss jetzt was passieren.
Jetzt mal ganz konkret für uns. Wie genau entwickelt sich denn diese Angst bei uns Menschen oder jetzt auf diesen Fall bezogen?
Naja, Ängste haben wir ja alle. Also die müssen sich gar nicht entwickeln. Das ist mal so ein bisschen die ganz einfache Antwort auf Ihre Frage. Angst gehört wie andere Emotionen, Trauer, Verachtung, Ekel, Überraschung zu den Grundemotionen. Also die haben wir angeboren. Das ist auch gut so, denn die Angst hat ja was sehr Zukunftsgerichtetes. Und das ist natürlich jetzt in dem beschriebenen Fall auch so. Also diese Klimawandelängste, wie sie bei den Hungerstreikenden in Berlin jetzt auch ganz offenkundig werden, die sind ja in die Zukunft gerichtet. Und dass wir Menschen diese Ängste haben, die von ihrer Richtung her auf Zukünftiges ausgerichtet sind, ist erstmal auch was ganz Gesundes und was Wichtiges. Und vielleicht eben natürlich auch in so einer gewissen Übersteigerung notwendig, weil die Gesellschaft insgesamt halt relativ träge reagiert, obwohl diese Zukunft, die uns da in manchen Aspekten auch bedrohlich gegenübersteht, immer näher rückt.
Ist das übrigens was typisch für Jugendliche, junge Erwachsene ist, dass sie diese Art von Ängsten entwickeln? Sie haben das angesprochen, Tschernobyl, wo ja auch damals zum Beispiel die Frage, wollen Sie noch Kinder in diese Welt setzen, oft mit Nein beantwortet wurde. Das ist eine Parallele. Auch diesmal ist das so, dass gerade diese, wir wollen keine Kinder kriegen, in dieser Welt eine große Zustimmung findet.
Ja, das ist schon auch ein Entwicklungsprozess. Können sich das ja so vorstellen, ein bisschen vereinfacht gesprochen, dass wir Menschen diese Angst angeboren haben, bestimmte Angstthemen. Nun, denken Sie an kleinere Kinder, die haben viele Ängste, die haben manchmal Angstträume, dann kommt das Alter, das jugendliche Alter, das junge Erwachsenenalter, da wachsen diese Ängste sozusagen mit. Was aber nicht ganz so schnell mitwächst, sind die Regulationsmöglichkeiten. Wie können wir unsere eigenen Ängste regulieren? Dabei hilft uns, auch wenn wir auf das Leben zurückblicken können und zum Beispiel so wie wir, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann finde ich, ist es wichtig, dass wir diese Angst nicht nur von außen betrachtet ernst nehmen, sondern uns auch selber dazu positionieren, denn wir werden ja noch drüber sprechen. Es ist halt auch ein essentiell bedeutsames Thema. Ja. Aber wir haben eben auch zum Beispiel mit dem Tschernobyl-Thema und anderen auch gesellschaftlichen Krisen oder Krisenthemen, auf die wir so zurückblicken, haben wir so ein bisschen ein Regulativ. Das heißt, wir können die Ängste dann anders auch einbinden und sind denen nicht ganz so ausgeliefert wie eben in jüngerem Alter.
Sie haben gerade das relativ positiv noch eingeordnet. Wir wollen auch darauf kommen, was vielleicht aus der Angst entstehen kann. Allerdings habe ich ein Zitat gelesen von Stefan Heinzel, der ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der FU Berlin. Und er sagt, ohne angemessenes politisches Handeln gegen die Klimakrise stehe die psychische Gesundheit einer ganzen Generation auf dem Spiel. Das hört sich jetzt nicht gerade klein an.
Nö, das hört sich nicht klein an. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen plakativ formuliert. Aber wie ich es gerade gesagt habe, plakativen, auch ein bisschen dramatisierenden, da steckt ja auch eine gewisse Kraft, ob das jetzt eine Formulierung ist oder eben eine Handlung wie dieser Hungerstreik. Das hat ja alles so das Ziel, die Menschen aufzurütteln. Und diese Tendenz aufzurütteln und sich dem Thema anzunehmen, auch gerade den Implikationen auf die Psyche, das ist ein Trend, der sich auch erst in den letzten Jahren abzeichnet und vielleicht tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen muss und deswegen so einen gewissen Wumms auch hat. Also erst so Ende 2017 haben auch die großen Fachzeitschriften, Lancet beispielsweise, große medizinische Fachzeitschrift, angefangen explizit darauf hinzuweisen, dass man sich auch den mentalen Auswirkungen des Klimawandels mal stärker zuwenden sollte. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, die DGPPN, hat das dann 2019 auch nochmal bestätigt. Also das ist jetzt ein Trend, der relativ spät erst Fahrt aufgenommen hat. Und der muss auch tatsächlich Fahrt aufnehmen, denn die psychischen Auswirkungen, da gibt es relativ wenig Forschung im Moment noch zu. Aber die wenige Forschung, die es gibt, die zeigt eben doch, dass das ziemliche Konsequenzen auch für die mentalen Belastungen hat.
Also ich bin ein bisschen irritiert, jetzt so hin und her gerissen. Ich habe Sie ein bisschen so verstanden, dass das Angsthaben im jungen Erwachsenenalter eine normale Geschichte ist und dass diese Angst sich sozusagen ein Thema sucht. Das hat sie vor 30, 40 Jahren getan, Stichwort Tschernobyl, das tut sie heute, Stichwort Klima. Also insofern, unbeschadet der Ernsthaftigkeit des Gegenstandes, ist diese Angstdebatte eher eine Generationendebatte, also eine auf die jungen Menschen gemünzte Debatte. Und jetzt kommen Sie aber wieder mit, das hat dann auch psychische Auswirkungen, dass jetzt der Klimawandel Gegenstand ist. Das kriege ich nicht zusammen.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass Sie da nochmal nachfragen. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte oder zwei verschiedene Phänomene. Das eine ist sozusagen diese unmittelbare, ja, irgendwie aus einer Angst getriebene, doch durchaus drastische Reaktion, wenn Sie den Hungerstreik in Berlin eben ansprechen. Das ist ja so eine Initiative von jungen Erwachsenen. Da greifen sicherlich die schon jetzt von uns angerissenen Themen dieser entwicklungspsychologischen Veränderungen auch im jungen Erwachsenenalter, dieser altersspezifischen Ängste und dergleichen. Und dann gibt es aber ein breiteres Thema und das sind eben mentale oder potenzielle mentale Auswirkungen des Klimawandels. Und da geht es ja nicht nur um Ängste und es geht nicht nur um diese Angst, da passiert jetzt irgendetwas und da muss sich was verändern, sondern da geht es eben auch um psychische Veränderungen bei Menschen, die ganz unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind. Das ist ja bei diesen jungen Erwachsenen so, die haben ihr Leben noch vor sich und die nachfolgenden Generationen im Blick sind aber unmittelbar ja gar nicht betroffen. Es gibt aber viele, viele Menschen auf der Welt, die ganz unmittelbar jetzt schon vom Klimawandel betroffen sind und die eben dann nicht nur körperlich leiden, sondern auch psychisch. Menschen, die beispielsweise durch den Klimawandel ihren Arbeitsplatz verloren haben oder deren Arbeitsplatz in besonderer Weise jetzt belastend wird. Und das sind eben nicht nur junge Menschen, sondern das sind Arbeiten, das sind vor allem Menschen, die draußen arbeiten, die in bestimmten Regionen der Erde arbeiten. Das sind Menschen, die schon mental vorerkrankt sind. Das sind aber auch Ältere, die beispielsweise das Klima nicht mehr so gut aushalten, dann in heißen Sommern, da kann man allein in unseren Regionen schon gucken, im Sommer weniger nach draußen können, weniger soziale Kontakte haben. Also da gibt es das ganze Mosaik von Folgen, Und da ist es sehr wichtig und höchste Zeit, dass man da auch ein bisschen sich wissenschaftlich mehr mit beschäftigt, auch schaut, wie kann man dem begegnen.
Danke, dass Sie das nochmal auseinandergelegt haben. Ja.
Auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich, was kann denn diese Angst im Alltag mit jungen Menschen machen, wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen? Also welche psychischen oder auch physischen Auswirkungen können daraus entstehen? Denn in dieser Studie haben die Hälfte der Teilnehmenden angegeben, dass die Gefühle gegenüber dem Klimawandel sie negativ in ihrem Alltag beeinflussen.
Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, diese Studie ist ja eine Studie, die weltweit durchgeführt wurde und eine große Stichprobengröße hat. Also wurden viele Menschen befragt. Aber es
in
ist
10 Ländern jeweils 1000.
Also große Stichprobe, aber sehr heterogen eben. Ja, über viele verschiedene Länder, unterschiedliche auch soziokulturelle Systeme und Selbstbeurteilung. Also wenn man im Selbstbeurteilungsfragebogen fragt, dann muss man auch das immer im Hinterkopf haben. Damit fragt man so den unmittelbaren Zustand ab, aber man fragt jetzt nicht ab, oder kann nicht erfassen, es ist eine krankhafte Angst. Also da würde ich erstmal sagen, na gut, das kann man so zur Kenntnis nehmen, das ist eine Aussage. Und die Frage, was macht die Angst oder wozu führt die, die kann man anhand dieser Daten noch gar nicht so leicht beantworten. Denn Angst hat ja zwei Seiten. Die gesunde Angst, die einfach zum Leben dazugehört, die man auch nicht wegmachen oder wegtherapieren sollte. Diese Angst, die hat ja erstmal eine verändernde Kraft. Die hat etwas in mehrerer Hinsicht Gesundes. Menschen, die keine Angst haben, begeben sich in Gefahr und kommen in ihr um. Deswegen hat sich Angst evolutionär gesehen ja auch durchgesetzt, eben weil wir so nach vorne blicken und dann auch steuernd irgendwas verändern können. Und das sieht man jetzt bei diesem Thema ja auch. Also es ist ja auch wichtig, was zu verändern. Nur wenn die Angst so stark wird, dass sie lähmend wird in Richtung einer klinisch relevanten Angst, dann verliert sie eben diesen produktiven, verändernden Charakter.
Aber ich frage mich immer noch, also wie könnte man das jetzt therapieren? Also ich bin wirklich noch an diesem Punkt dran. Ich habe Angst vor Schlangen. Ich glaube, das könnte man vielleicht relativ einfach hinbekommen. Die sind ja auch da, die gibt es. Ich muss mich übrigens in Deutschland jetzt auch nicht jeden Tag mit der Angst beschäftigen. Aber Angst zu haben vor etwas, was vielleicht mal in entfernter Zukunft kommt. Und es sind ja auch Jugendliche in Deutschland, die diese Angst haben. Also ist das Angst, ist das Phobie und wie würde man dem begegnen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn wir sie behandeln wollen würden, dann würden wir davon ausgehen, dass diese Angst irrational ist und unbegründet oder in ihrem Ausmaß übersteigert.
Ich glaube, zweiteres, wenn überhaupt, denn ja. Dass sie irrational und unbegründet ist, das glauben wir, glaube ich, alle nicht.
Das ist sie ja nicht, genau. Also würde man sie dann eigentlich nur behandeln und dann würde sie ja auch nur einen Platz in der Medizin finden, wenn sie übertrieben ist. Mhm. Und es gibt sicherlich einzelne Menschen, bei denen die Angst dann so viel Raum einnimmt, dass das sozusagen ein bisschen wie überwertig wird. Also dass man so das Gefühl hat, ja, ich beschäftige mich nur noch damit, ich verliere mich in so einem Strudel von Sorgen und Ängsten. Da ist mir jetzt selber noch kein Patient begegnet, der sozusagen vordergründig mit dem Problem einer Klimawandelangst kam und das Gefühl hatte, das absorbiert alles andere im Leben. Aber das ist durchaus vorstellbar, dass das, ja, wenn das Ganze noch so ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, auch mal passieren könnte. Dann würde man sich da auch therapeutisch mit beschäftigen. Ich glaube, im Moment ist es halt vor allen Dingen ja ein gesellschaftliches Problem oder eine Herausforderung. Mhm. Denn man kann sich immer überlegen, therapiere ich oder behandle ich die Angst, also die Folge sozusagen, oder widme ich mich dem Angstauslöser? Wie Sie sagen, ne, wenn Sie in Deutschland leben, ist Ihre Schlangenangst nicht besonders relevant.
Ja.
In Asien wäre sie relevant, aber sie wäre dann auch dort nur relevant, wenn Sie eine übertriebene Angst hätten. Denn so ein bisschen Vorsicht und sorgsames Verhalten wäre dort ja völlig angebracht. Auf der Erde, auf der wir leben, würde ich sagen, ist so ein gewisses Maß an Klimawandelangst sehr, sehr angezeigt, denn
absolut.
Wir müssen uns damit irgendwie beschäftigen. Mhm. Ja, nur wenn sie dann so stark wird, dass sie alles andere verdrängt oder vieles andere verdrängt und lähmend wirkt, dann könnte man auch sagen, na, dann kann das auch mal therapeutisch interessant sein.
Bevor wir auf diese verändernde Kraft gleich eingehen, was mich noch gerade beschäftigt ist, also es wird ja auch immer geschrieben, man soll nicht die Angst behandeln, sondern den Auslöser, also den Klimawandel. Jetzt frage ich aber mich, wenn ich wirklich davor Angst habe, was da kommt, was muss dann passieren? Ab wann habe ich keine mehr, indem die neue Regierung sagt, okay, komm, die Verbrenner, die machen wir ab 2030 weg oder die Kohlekraftwerke schalten wir auch aus. Also es ist ja so ein umfassendes, schwieriges, komplexes Thema. Also ab wann habe ich dann keine Angst mehr? Das ist ja nicht greifbar.
Das ist wirklich nicht greifbar. Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, die Frage, weil das ja auch etwas ist, was in dieser Dimension unsere Psyche kaum überreißen kann. Also in der Psychologie sprechen wir manchmal von Kontingenz. Das ist so die Koppelung von einem Reiz und der Reaktion. Also da passiert irgendetwas und dann habe ich eine Konsequenz und die sind, wenn das eng miteinander verbunden ist, dann sind diese Dinge kontingent. Und der Klimawandel oder auch die guten Effekte von Gegenregulationsmaßnahmen und den Folgen, die sind alles andere als kontingent, weil die liegen so weit in der Zukunft und die sind so, ja, komplex, dass sie für unser psychisches System auch wirklich schwer zu verstehen sind. Von daher könnte ich jetzt schlecht sagen, man kann da in absehbarer Zeit so eine Art Cut-off bilden, wo man sagt, darunter, wenn man das und das macht, dann lässt auch die Angst nach. Mhm. Das ist nicht so einfach.
Wäre denn Mitbestimmung für junge Menschen ein Mittel? Weil viele geben an, dass sie sich hilflos fühlen und dass auch die Politik junge Menschen verfehle oder auch lüge, was die Wirkung ihres Handelns angeht. Also indem man junge Menschen mehr mit einbezieht, würde das einen positiven Effekt haben?
Absolut, denn das ist eine Grundgesetzmäßigkeit im Umgang mit solchen, ja, auch belastenden Emotionen, dass wir dann häufig, und Sie haben es ja gerade gesagt, so dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit verlieren. Wenn Sie was machen und Sie merken, wenn ich das und das tue, dann wird es besser. Also wenn ich übertriebene, bleiben wir mal bei der Schlangenangst, weil die ist so ein bisschen wie harmlos sozusagen. Ja. Aber wenn ich eine übertriebene Schlangenangst habe und ich merke, da ist jemand, dem ich vertraue, der nimmt meine Angst ernst. Das ist ja der erste Schritt. Der sagt nicht, komm, hab dich nicht so, sondern da kommt jetzt einer und der nimmt sie ernst. Ich würde sagen, ja, ich verstehe das, das ist total belastend. Kann ich mir gut vorstellen, kenne ich andere Menschen, die das auch haben. Aber es schränkt sie ein Stückchen ein. Kommen Sie, wir gucken uns das mal genauer an. Jetzt erzählen Sie mir doch mal, warum haben Sie denn eigentlich Schlangenangst? Und wie fühlt sich die an und was ist da eigentlich los? Und dann und so weiter und so fort. Irgendwann würden wir vielleicht mal eine Schlange anschauen und die berühren und würden sozusagen gestuft dem Ganzen nähern. Dann würde die nicht weggehen, aber die würde auf ein gesundes Maß reduziert werden. Und Sie hätten das Gefühl, Sie werden ernst genommen und Sie können irgendwas machen, was Ihre Ängste auch verändert. Aber die Menschen heutzutage haben ja das Gefühl nicht.
Das ist ja ein ganz spannender Punkt. Das würde ja bedeuten, eine rationale Diskussion um Klimawandel und seine Folgen, auch darüber rational zu reden, wäre der richtige Weg, um dagegen diese Angst vorzugehen. Mein Eindruck ist aber, dass die Jugendlichen, die das beschreiben, dass sie diese Angst haben, sich eins zu eins durchsetzen wollen. Also nehmen wir diese Hungerstreikenden, die wollten mit Politikern reden. Ganz viele Politiker haben mit Fridays for Future zum Beispiel geredet, aber das nutzt natürlich nichts. Weil die reden miteinander, aber die Politiker sagen, okay, ich muss auf andere Dinge auch noch Rücksicht nehmen und reden bringt an der Stelle doch überhaupt nichts. Es waren ja nur Frusterlebnisse für die jungen Leute so gesehen. Die hatten erwartet, dass wenn sie den Politikern das sagen, dann verstehen die das und dann passiert etwas. Nein, nichts wird passieren, weil diese Gesellschaft komplex ist und man sehr kompliziert eine Mehrheit organisieren muss für Klimaschutz.
Da steckt zwei wichtige Aspekte drin. Und der eine, den hatten wir gerade schon, ist so ein bisschen diese Kontingenz, Schrägstrich Selbstwirksamkeit. Ich hoffe oder ich habe die Hoffnung, wenn ich mich da einsetze und demonstriere oder streike oder was auch immer, dann möge sich doch auch was verändern. Und das ist eine wahnsinnig frustrierende Erfahrung erstmal, dass sich so schnell gar nichts verändert. Ja, vor allen Dingen nicht an dem Klima und an den Maßnahmen, Sie haben es gerade angesprochen, das sind ja nun wirklich komplexe Dinge, auch nicht mein Metier als Psychosomatiker, das ist ja dann eher ein gesellschaftswissenschaftliches oder gesellschaftliches Problem. Aber was ich natürlich machen kann, ich kann den Menschen das Gefühl geben oder ich könnte im Idealfall denen das Gefühl geben, dass sich trotzdem was verändert, dass man eben trotz, dass sie das Gefühl haben, das ändern sich nicht sofort die großen Dinge, aber es werden in absehbarer Zeit eben mit dieser entsprechenden Kontingenz die nächsten Schritte gemacht. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist aber das, was Sie angesprochen haben mit der rationalen Ebene. Da bin ich nur so halb einverstanden, denn schlussendlich ist es ja so, dass wir Menschen im Prinzip so drei große Säulen haben, auf denen unser Erleben ruht. Und das ist das Denken, die Kognition. Das ist aber auch das Gefühl, die Emotionen und das ist das Handeln. Und diese drei Ebenen, die müssen im Idealfall irgendwie miteinander in Einklang stehen. Und wenn ich jetzt Menschen, die eine emotionale Aufruhr haben, nämlich heftigste Ängste, das ist ja die emotionale Ebene, wenn ich denen nur auf der rationalen Ebene begegne, im Gespräch rational diesen Ängsten begegne, dann werde ich damit nur begrenzt weiterkommen, weil die Emotion, die ist eine andere Dimension auch, die lässt sich nicht einfach wegreden. Die muss ich erstmal eben auch auf einer emotionalen Ebene ernst nehmen. Und das macht dem Gegenüber selber manchmal Angst. Ja? Also das macht manchmal eben auch den politisch Handelnden möglicherweise, zumindest unbewusst, eine gewisse Angst. Das ist schon schwierig, sich dem zu stellen. Und dann brauche ich halt als dritte Säule diese Handlungsebene. Und das ist ja das, was die jungen Menschen auch meiner Meinung nach auch zum Teil zu Recht ankreiden, dass auf der Handlungsebene das ganze System ziemlich träge ist.
Absolut. Trotzdem nochmal auch zur Mitverantwortung der Community der Klimaschützer. Wenn das so ist, gerade was die Trennung zwischen den Ängsten und der kognitiven Ebene betrifft, haben die nicht vielleicht auch da ein Dilemma. Auf der einen Seite müssen sie immer zu deutlich machen, dass der Klimawandel dramatische Folgen haben kann, unstrittig. Auf der anderen Seite lösen sie damit ja auch unmittelbar diese Ängste mit aus. Denn wenn man sich die wissenschaftlichen Grundlagen anguckt und die Fridays for Future zum Beispiel sagen ja immer, hört auf die Wissenschaft, guckt euch an, was die Wissenschaft sagt, dann ist das ja sehr viel differenzierter. Und etwa im neuen Weltklimabericht sind immer nur die Horrorszenarien rausgepickt worden, um die Lage politisch zu dramatisieren. Das ist ja auch, wie gesagt, im politischen Spiel völlig legitim und wichtig. Aber man riskiert dabei, dass man Menschen auch in ein Horrorszenario reintreibt und in Horrorvorstellungen reintreibt. Ganz so aussichtslos ist die Lage ja nicht.
Ja, das ist aber ein Phänomen, was eben ja, so emotional aufgeladenen Themen nicht ungewöhnlich ist. Und ich, wie gesagt, kann das ja immer nur aus einer psychotherapeutischen Perspektive betrachten. Und da ist es so, dass man gerade eben auch bei jüngeren Erwachsenen, die ja so ihre Emotionen auch noch erstmal, ja, die immer noch dabei sind, also so eine emotionale Regulationsfähigkeit zu entwickeln, die im Übrigen auch wir Erwachsenen nicht durchgehend haben, sondern in belastenden Lebensphasen, das kennen wir ja alle, gehen uns bestimmte Kompetenzen manchmal wie flöten und wir haben das Gefühl, so bin ich doch eigentlich gar nicht, ja. Aber auf einmal sind bestimmte Fertigkeiten, sich so ja, selber zu regulieren, manchmal wie weggeblasen. Und was es uns in solchen Situationen einfacher macht, ist so ein bisschen zu spalten. Und das ist etwas, was man ja auch beobachten kann. Also es wird so ein bisschen, Spaltung hast wie so schwarz-weiß Muster werden etabliert, weil man mit denen einfacher umgehen kann als mit diesen unendlichen Grauabstufungen dazwischen. Ja, und da gibt es die einen, die sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Irgendwelche Lobbyisten oder auch manche politische Gruppierungen, die sagen, ja, das ist doch alles irgendwie aufgebauscht, das ist überhaupt nicht schlimm. Und auf der anderen Seite gibt es eben, und auch in der Gruppe der Klimaaktivisten, es ist ja ein ganz breites Spektrum, da gibt es ja auch sehr gemäßigte Subgruppen. Und da gibt es aber eben auch die so katastrophisieren und diese Ängste schüren, wie Sie es gerade auch gesagt haben. Und das sind eben die beiden extremen Pole, so die absolute Negierung und die absolute Katastrophisierung. Und manchmal ist es für unsere Psyche eben einfacher, in Stressphasen, wenn wir die Dinge so getrennt halten. Und dann ist es eben nur schlecht oder es ist nur harmlos und übertrieben. Und ich glaube, das wird eine Entwicklung sein, die sowohl intrapsychisch bei uns Einzelnen so abläuft, aber vielleicht auch gesellschaftlich, dass man das so ein bisschen stärker integriert. Und ich finde, wir haben jetzt ein paar Mal ja über die Analogie zu
Atomausstieg, Tschernobyl.
Atomausstieg und so gesprochen. Ne? Da hat man das ja eigentlich auch gesehen. Da war, am Anfang war das auch ziemlich dramatisch und da wurde auch gestreikt und demonstriert. Und dann auf einmal kam aber auch die Politik in Bewegung und dann hat sich gesellschaftlich was getan. Dann hat man ja auch die Konsequenzen gemerkt. Und jetzt ist das Thema ja nicht völlig vom Tisch. Aber es ist irgendwie ein bisschen moderater. Also da hat man es ja auch geschafft, rauszukommen aus dieser polaren Bewegung. Und im Idealfall wird das jetzt bei dem Thema Klimawandel und Klimawandelangst auch der Fall sein.
Ich finde das ein sehr abgeklärtes, aber auch optimistisches
Statement. Das ist optimistisch.
Statement, ja.
Auf jeden Fall. Wo wir vorhin bei Optimismus waren, also Sie meinten ja, salopp formuliert, Angst kann ja auch was Positives sein. Man kann Angst vielleicht in Mut wandeln. Es ist eine verändernde Kraft. Gelingt das jedem?
Nee, wir haben kulturell schon ein bisschen so die Neigung, auf die sorgenvolle Seite zu schauen, aber man kann das schon auch trainieren, also so ein bisschen analog zu diesen etwas poesiealbumshaften Postkarten, auf denen dann so Sprüche stehen wie auf die Dauer nimmt die Seele die Farben der Gedanken an. Also das ist so ein Zitat, was ich meinen Patienten manchmal sage. Man kann das schon auch trainieren, tatsächlich zu gucken, ja, was kann ich denn dann machen? Wo kann ich denn Bewegungen, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich selber irgendwie im Sinne dieser Selbstwirksamkeit auch mitmachen und den Fokus eher auf dieses Verändernde, auf das Mutmachende, auf das Lösende irgendwie auch lenken. Ne? Weil es ist schon eine persönliche Entscheidung. Schaue ich immer darauf, was Angst macht und wovor ich mich schützen muss? Oder schaue ich auf die Seite eben, wo ich auch ein Stück mutig vorangehen kann, wo ich was verändern kann, wo ich so die Ressourcen aktiviere und die Adaptationsfähigkeit stärke?
Wäre das auch Ihr Ratschlag, falls uns jetzt auch jemand zuhört, wenn ein Jugendlicher sagt, ja, ich habe Angst vor der Zukunft, ich fühle mich auch vielleicht negativ beeinflusst im Alltag, genau das zu tun?
Absolut. Und das fängt ja im Kleinen an. Ich glaube, jeder Schritt ist wichtig. Und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit zu erleben, ist unabhängig davon, ob ich dann riesengroße Sachen mache. Aber man kann ja diese, habe ich von Spaltung gesprochen. Das ist ja eher so ein bisschen schwieriger Abwehrmechanismus. Aber es gibt ja auch andere Mechanismen, mit denen sich die Psyche hilft. Zum Beispiel Sublimierung. Das ist so aus der alte psychoanalytische Traditions oder Theoriebildung. Also Dinge, wo wir so versuchen, aus diesem eher groben was Funktionales zu machen. Und wenn ich merke, boah, das ist aber ein Thema, was mich ziemlich runterzieht und beschäftigt, und ich bin aber gerade noch in der Phase der Berufsfindung. Das gibt ja unendlich viele Berufe, die in irgendeiner Art und Weise auch mit dem Klimawandel verbunden sind. Ganz viele technische Berufe.
Also irgendwas mit Klima.
Man macht nicht mehr irgendwas mit Menschen, sondern irgendwas
oder
mit
irgendwas
Klima.
Mit Medien. Oder mit Medien.
Ja. Genau. Ja? Und das hat ja was ganz Funktionales.
Ja. So. Ich finde das schön, dass wir auch einen positiven Ausblick tatsächlich geschaffen haben. Hätte ich nicht unbedingt direkt gedacht.
Wir werden, Tobi, eine Folge machen, bald, über positive Ansätze beim Klimaschutz.
Wenn du das sagst, dann werden wir genau das einplanen.
Aber das wäre doch genau das, was es jetzt braucht. Ne?
Ja.
Einfach das nach vorne denken und so diese Dramatik mal versuchen durch positive Aspekte, die es gibt. Das ist jetzt keine Verarsche.
Genau, also es muss auf jeden Fall sehr, sehr faktisch sein, was es bei uns natürlich immer ist, definitiv. So, vielen Dank für diese kleine Privatsprechstunde, Herr Professor Dr. Lahmann. Danke für die Informationen, danke fürs Gespräch und bis bald mal.
Sehr gerne, danke für Ihr Interesse. Ciao.
Tschüss.